Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Falls Sie gerade einen kleinen Sendeausfall hatten, dann lag das nicht an Ihrem Radio, sondern an einem falsch gedrückten Knopf hier im Studio. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Mein heutiger Gast ist Miterfinder der Lit Cologne, des Internationalen Literaturfests in Köln, der Schriftsteller Werner Köhler. Ab heute sind dort in Köln für 11 Tage die prominentesten Schriftstellerinnen und Schriftsteller live zu erleben, darunter der Literaturnobelpreisträger Abdulrazak Gurnah, Donna Leon und Christian Kracht. Werner Köhler ist auch selbst als Schriftsteller dabei mit seinem neuen Roman Die dritte Quelle. Jetzt ist er im Kölner Studio zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Köhler.
Dankeschön. Guten Morgen, Frau Bürger.
Wegen Corona wurde die Lit Cologne 2020 am Eröffnungstag abgesagt. Das Desaster mag man sich jetzt gar nicht noch mal vorstellen. Im letzten Jahr gab es eine digitale Ausgabe und diesmal also wieder eine echte. Wie fühlt sich das an?
Ein bisschen unwirklich, wenn ich ehrlich sein soll. Man weiß ja, man verlernt ja so Dinge ganz schnell. Ich hoffe, wir sind heute Abend. Nervös sind wir jedenfalls, fast wie beim ersten Mal. Und natürlich auch wahnsinnig froh, dass es losgeht, aber auch aufgeregt, weil es wieder neu eingespielt werden muss, sozusagen. Mhm.
In Leipzig ist die Buchmesse ja offiziell nochmal abgesagt worden unter breitem Protest. Da gibt es trotzdem ab Donnerstag auch ein großes Programm an Lesungen. Ist das Bedürfnis nach Lesungen, nach Literaturevents durch die Pandemiezeit größer geworden oder muss das wieder neu geweckt werden? Wie ist Ihr Eindruck?
Ich habe sozusagen keinen genauen Eindruck, weil es sehr unterschiedlich ist. Ich glaube, es gibt sehr viele Teile der Bevölkerung, die noch sehr vorsichtig sind, und es gibt andere, die darauf brennen, wieder das Haus zu verlassen und zum Beispiel zu Literaturveranstaltungen zu gehen. Also genaueres würde ich Ihnen wahrscheinlich in 14 Tagen sagen können, wenn das Festival gelaufen ist. Aber man hört wirklich die unterschiedlichsten Dinge von den unterschiedlichsten Veranstaltern, von Hallen, die ganz voll sind. Gestern Abend hat hier Genesis gespielt, das erste Mal wieder ein großes Konzert in der Arena, die war komplett ausverkauft. Mhm. Und dann hört man von Theatern, wo man sagt, da geht keiner hin.
In seinem neuen Roman, der heißt Die dritte Quelle, nimmt uns Werner Köhler mit auf die Insel Floreana. Die gehört zu Ecuador und dem Galapagos-Archipel. Und falls manche jetzt schon hellhörig werden, ja, die Geschichte hat was zu tun mit der sogenannten Galapagos-Affäre der 1930er Jahre. Herr Köhler, was ist das für eine mysteriöse Geschichte, auf die Sie da zurückgreifen?
Ja, es ist eine wahre Geschichte von zwei Auswandererpaaren, ein Paar aus Berlin, ein Paar aus Köln, also es passt gut zu unserem Gespräch heute, die sich in den, wie Sie sagen, in den 30er Jahren aus Deutschland verabschieden und auf diese zu dieser Zeit unbewohnte Insel ziehen. Zu ihnen gesellt sich dann irgendwann, sehr kurze Zeit später, noch eine ominöse Gräfin mit zwei, wie würde man es heute nennen, Loverboys. Das Ganze eskaliert wahnsinnig schnell und endet damit, dass 4 Menschen sterben und eine Frau verschollen ist. Man weiß bis heute nicht mehr, wo sie abgeblieben ist. Und zurückbleibt eine einzige Familie, die Familie Widmer aus Köln. Das ist im ganz schnell zusammengefasst die Galapagos-Affäre. Es wurde nie aufgeklärt, nichts davon wurde aufgeklärt.
In Deutschland sind zu dieser Zeit die Nazis aufgestiegen. Was für eine Weltanschauung oder Ideologie hatten diese deutschen Aussteiger?
Ich glaube, sie waren im ganz klassischen Sinne apolitisch. Die Kölner Familie ganz sicherlich, auch wenn der Mann im Vorzimmer von Adenauer als Sekretär gearbeitet hat. Die Berliner, da war zumindest er, Dr. Ritter, der wollte gerne, nicht so gerne mehr Mediziner sein, sondern ein großer Philosoph werden und wollte seine eigene Philosophie sozusagen auf dieser fernen Insel schreiben. Er war ein großer Nietzsche-Anhänger. Und suchte aber nicht nach Jüngern. Also es war jetzt niemand, der sagte, ihr folgt mir ins Paradies, sondern der wollte alleine sein, er wollte weg von der Zivilisation. Es war also mehr Eskapismus, was ja im Übrigen zumindest zwischen den beiden Weltkriegen keine so unübliche Form des Seins war.
Ja, und so eine Form von radikalem Ego-Trip.
Ja, im Falle von Ritter in jedem Fall. Mhm. Bei den anderen, glaube ich, sind noch andere Motive dabei, aber Ritter muss man so sehen. Denn er hat auch seine Geliebte, die er mitgenommen hat, sehr schnell sozusagen, naja, zumindest geistig beiseite geschoben und hat sich nur noch für sich und sein Leben dort interessiert.
Das also ist die Galapagos-Affäre, kurz zusammengefasst, die ja dann eigentlich eher eine Galapagos-Katastrophe war. Auf diesem Hintergrund erzählen Sie jetzt eine Geschichte, Herr Köhler, die in unserer Zeit spielt. Sie schicken den Erzähler Harald Steen in die Südsee, ein Mann so alt wie Sie selbst, Mitte 60, ehemaliger Sparkassenangestellter aus Hamburg. Um die Jahrtausendwende bricht er per Frachtschiff auf nach Floriana, sucht dort nach Spuren seiner eigenen Familie. Er ist bei Pflegeeltern aufgewachsen, aber ziemlich sicher, dass dieser Friedrich Ritter und seine geliebte Dore Strauch ja seine Eltern waren. Was für Möglichkeiten des Erzählens haben sich mit dieser im Grunde ja ganz einfachen Idee für Sie aufgetan als Schreibender?
Also es ist sehr schön, dass Sie sagen, einfache Idee tatsächlich, weil mir ist es sehr schwer gefallen, da erstmal an diesen Punkt hinzukommen. Denn die Uridee war halt, man liest etwas über diese Affäre und denkt, mein Gott, das ist ja größer als alles, das soll man darüber nicht was schreiben. Und dann denkt man natürlich willkürlich erstmal, die Geschichte nachzuerzählen. Aber das ist einfach, das wäre zu kolportageartig, das wäre nicht gut gewesen. Und dann bin ich halt auf diesen kleinen Trick verfallen und habe der Originalgeschichte einen fiktiven kleinen Kern eingepflanzt. Und dieser kleine Kern wurde groß und war Harald Steen. Und insofern habe ich eine fiktionale Figur, die auf reale Figuren trifft. Denn die Geschichte spielt deswegen im Jahr 2000, weil die alte Frau Widmer zu dem Zeitpunkt noch lebte. Das heißt, es gab für mich als Schriftsteller die Möglichkeit, dass Realität und Fiktion unmittelbar in diesen zwei Personen aufeinanderprallen.
Das heißt aber nicht, dass Sie jetzt nach Floriana gereist sind und Margret Widmer da noch getroffen haben bei Ihren Recherchen.
Nein, nein, nein. Sie ist ja dann auch im Jahr 2000 verstorben. Und da hatte ich zumindest noch keinen Gedanken an diesen Roman. Nein, das habe ich nicht getan.
Wie haben Sie denn recherchiert?
Also zunächst mal, es gibt diese Galapagos-Affäre selbst, ist wahnsinnig gut dokumentiert. Bis hin zu letztlich einem großen amerikanischen Dokumentarspielfilm, der mit ganz berühmten Schauspielerinnen und Schauspielern in der Synchronisation gearbeitet hat. Der hatte damals sogar auf der Berlinale einen Aufschlag.
Das ist der Film mit Cate Blanchett?
Ja, nicht mit ihr, sondern mit ihrer Stimme sozusagen.
Satan came to Eden. Came to Eden.
So heißen die Memoiren von Dore Strauch. Und das basiert auch im Wesentlichen auf ihrer Sicht der Dinge. Es gibt zwei maßgebliche, Frau Widmer und Frau Strauch haben jeweils Biografien geschrieben. Und wenn Sie sie lesen, ist es wie immer im Leben, und das war das auch, was mich wahnsinnig fasziniert, ein und dasselbe Ereignis, zwei absolut nicht deckungsgleiche Sichtweisen. Und das führt halt zu dem, was ich gerade schon sagte, was mich wahnsinnig interessiert, wie sehr können wir unseren Erinnerungen trauen, was ist wahr, was ist Fiktion, was ist Wahn, was ist Wirklichkeit. Also all das, diese ganzen Leerstellen, die in der Geschichte sind, die interessierten mich sehr stark und das ist das, was mich gereizt hat. Auch daran.
Liest sich wahnsinnig spannend als Abenteuergeschichte, als Geschichtsreport. Es sind Naturbeschreibungen, natürlich auch eine kleine Liebesgeschichte. Und interessant finde ich, Sie selbst waren eben gar nicht vor Ort auf den Galapagos-Inseln, haben, vermute ich, auch nicht mit einem Frachter die Meere überquert und in Höhlen gelebt. Und doch schildern Sie das alles so lebendig, als hätten Sie alles selbst gesehen. Finde ich faszinierend, wie Sie die Welt anscheinend mit dem aufgeschlagenen Atlas und per Internet entdecken und erfinden.
Danke dafür. Ja, es ist tatsächlich so, aber das ist ja sozusagen das Wesen der Schriftstellerei, ist ja nicht, dass man etwas detailgetreu nacherzählt. Man kann sehr viel recherchieren und danach muss man sich in seine eigenen Ideen begeben, in seinen eigenen Kopf begeben, und da ist so viel Zeugs drin, das reicht schon, für sowas zu beschreiben. Ich meine, ohne mich vergleichen zu wollen, Karl May war nie im Wilden Westen und T.C. Boyle war nie am Niger. Also ich glaube, man muss nicht dorthin reisen, denn es geht nicht letztlich um die Wiedergabe oder die Beschreibung der Realität oder dessen, was exakt dort ist. Denn das wäre ja auch schon wieder nur durch meine Brille gefiltert, also damit auch keine echte Realität. Sondern es geht um eine innere Wahrhaftigkeit, die die Figuren haben müssen, die das Setting haben sollte. Und das, ja.
Ja, und auch für Ihre Hauptfigur, diesen Harald Stehen, ist der Atlas, im Buch heißt es, die Startrampe der Träume. Das fand ich sehr schön. Ich dachte, das beschreibt auch ein bisschen Sie selbst. Eine andere lustige Schreibidee ist, dass in Ermangelung eines Gegenübers, dieser Harald Stehen ist ja da alleine auf der Insel, dass er einen Hund als Begleiter an die Seite bekommt. Dieser Hund heißt schlicht Herr Hund. Es gibt also auch immer wieder Humor in diesem Buch. Blitzt der bei Ihnen ganz selbstverständlich beim Schreiben auf oder ist das was, wo Sie drüber nachdenken müssen? Wie kriege ich hier jetzt endlich auch noch Humor rein?
Nein, tatsächlich muss ich es manchmal ein bisschen zurückfahren eher. es ist ja viel Humor da draußen, je nachdem, wie man es anschaut. Manches ist traurig und humorvoll zugleich. Das wäre mir immer das Liebste. Mhm. Und der Hund, ja, wenn Sie den Hund ansprechen, der war mir natürlich in vielerlei Hinsicht wichtig, aber auch dienlich. Also er konnte natürlich, man kann in dem Dialog halt Dinge erzählen, die man sonst nur schwer sauber erzählen könnte sozusagen.
Genau, Harald Stehen redet immer mit dem Hund, mit Herrn Hund.
Genau, er redet mit Herrn Hund und er ist auch fester Überzeugung. Er selbst ist den Tieren auch sehr nah, also er selber sagt von sich, er sei eigentlich ein Hund. Also er ist, das ist aber eher ein Ausdruck dessen, dass er den Menschen sehr fern ist und sich in der Gesellschaft von Menschen und in der Gesellschaft überhaupt sehr schwer tut und sehr schwer tat in seinem ganzen Leben. Und der Hund ist aber auch so eine, Stehen versucht ja da etwas, was er gar nicht kann, nämlich ein harter, starker Mann da irgendwo in den Bergen und in der Wildnis zu sein. Aber der Hund ist auch, steht auch für diese Weiche, für etwas Weiches, das Stehen durchaus hat, auch wenn er so, sagen wir mal, eher harsch erstmal erscheint.
Ich glaube, wir belassen es erstmal dabei. Neugierig geworden sind die Zuhörerinnen und Hörer bestimmt auf dieses Buch. Das Galapagos-Rätsel wird nicht gelöst und auch der rätselhafte Titel, die dritte Quelle in diesem neuen Roman von Werner Köhler, soll hier nicht erklärt werden. Erschienen ist der Roman bei Kiepenheuer und Witsch und auf der Lit-Cologne, über die werden wir nachher ja noch weiterreden, ist Werner Köhler mit dem Buch selbst präsent am 24. März in Köln. Der Schriftsteller Werner Köhler ist Sohn eines Bäckers und Konfiseurs, Jahrgang 1956, aufgewachsen in Trier und Aachen. Bäcker und Konfiseur, Herr Köhler, das klingt nach einer Kindheit mit täglich frischem Brot und jeder Menge Torten.
Tja.
War es so?
Was alles so klingt, nicht wahr?
War nicht so?
Natürlich gab es viel Brot. Die Torten wurden eher uns etwas vorenthalten. Und die Süßigkeiten soll man den Kindern ja eh nicht geben. Wir haben sie uns auf unsere eigene Art, also wir, meine Schwester und ich, auf unsere, besonders ich, auf unsere eigene Art und Weise besorgt.
Stibitzt du das?
Das haben Sie jetzt gesagt.
Sie sollen ein mäkeliger Esser gewesen sein. Ist es leichter zu erzählen, was Sie mochten oder was Sie nicht mochten?
Definitiv, was ich mochte. Wiener Schnitzel, Erbsen, Fritten.
Das war's.
Im Wesentlichen.
Wurde das Mäkeln akzeptiert oder mussten Sie aufessen, was auf den Tisch kam?
Ich glaube, am Anfang hat man das versucht und hat das dann irgendwann aufgegeben. Also ich weiß, ich kann mich noch erinnern, es gab auch so, ich hatte so komische Macken, da habe ich nur, es musste immer Soße zum Beispiel dabei sein. Und am liebsten Kartoffelpüree, nicht weil ich so gerne Soße und Kartoffelpüree aß, sondern weil man damit so schön so Kanäle bauen konnte. Und also es war, ich hatte keinen ganz normalen Zugang zu essen, glaube ich.
Wann haben Sie selbst angefangen zu kochen?
Ja, ich habe mit 12 Jahren angefangen, so ein bisschen zu kochen und eigentlich richtig, sagen wir mal, richtig angefixt, wie man so schön sagt, wurde ich, als ich 14 Jahre alt war, in Rom. Und ich war dort bei einem...
Mit Pasta oder wie?
Nee, tatsächlich, ja, mit Pasta, mit Lasagne, die es gab. Ich konnte nicht mal das Wort, kannte ich noch, konnte man es aussprechen. Und dann aber auch mit Pizza und die Art und Weise, wie da die Jugendlichen meines Alters schon so wie selbstverständlich in Pizzerien gingen. Und das war insgesamt ein Leben, das ich sag mal, das auf der anderen Seite der Skala war, auf der ich normalerweise mein Leben verbrachte. Und das hat mich so wahnsinnig geflasht. Und ich habe mir dann eben dieses Rezept, das war die Mutter eines Freundes, der die Lasagne kochte, mir das Rezept geben lassen und damit hat es irgendwie angefangen. Dann habe ich das nachgekocht und dann gab es irgendwie kein Halten mehr.
Warum frage ich das alles? Warum reden wir darüber? Weil Werner Köhler später auch Kochbücher geschrieben hat und überhaupt das Essen auch in seiner Literatur einen großen Raum einnimmt. Wäre denn Bäcker oder Koch auch eine Berufsoption gewesen?
Nein. Gar keinen Fall. Also das Kochen vor allem, das wurde ich dann natürlich häufiger gefragt. Aber ich habe einen viel zu hohen Respekt davor und ich bin viel zu faul, um diesen Beruf, als dass ich diesen Beruf hätte ergreifen wollen. Das ist mit der härteste Beruf, den man haben kann. Das ist Selbstausbeutung auf niedrigem Niveau, aber auf hohem Niveau, was die Arbeitsintensität angeht, auf niedrigem Niveau, was den Ertrag angeht. Also das muss man schon wirklich wollen und so verrückt war ich danach nicht. Heute, das Backen habe ich viel später angefangen, aber heute gibt es im Hause Köhler keine Brötchen oder kein Brot mehr aus fremder Hand.
Stattdessen sind Sie Buchhändler geworden. Nach dem Abbruch der Schule in der 12. Klasse. Warum lief das nicht so gut in der Schule?
Warum lief das nicht so gut? Ich habe damals viele Gründe dafür angeführt. Heute weiß ich, glaube ich, der wesentliche Grund ist der, dass ich nicht wirklich frühzeitig ans Lernen herangeführt wurde. Das soll jetzt kein Verschieben der Schuld sein. Ich hätte es ja auch selber machen können. Aber es war vielleicht nicht genug Zeit dafür da. Aber ich habe irgendwann den Anschluss verpasst. Und dann habe ich mich da so durchgefummelt und durchgefuscht. Und dass ich es trotzdem so weit bis sozusagen nahezu zum Abitur, und ich hätte auch das Abitur noch hingekriegt, wenn ich gewollt hätte, geschafft habe, das sagt mehr über das Schulsystem als über mich.
Sie haben dann eine Ausbildung und Karriere gemacht bei der Meyerschen Buchhandlung in Aachen, also eine richtig große Buchhandlung, mehrere Etagen, heute mit Cafés und Spielwarenabteilungen. Was für ein Typ Buchverkäufer waren Sie?
Keiner, der Spielwaren verkauft hätte. Das gab es damals noch nicht. Was für ein Typ. Also ich war zunächst mal, das erklärt es vielleicht am besten, wenn ich sage, wie ich dazugekommen bin. Das war eine wahnsinnig pragmatische Entscheidung, als ich merkte, ich habe versucht nach dem Abitur, nach dem nicht gemachten Abitur, also nach der Schule, ins Regiefach im Theater zu kommen. Einerseits hier, andererseits in Frankreich versucht. Und das stieß immer wieder an Widerstände, wo ich hätte eigentlich studieren müssen und das ging ja nun mal nicht. Und dann habe ich irgendwann gedacht, verdammt nochmal, du musst irgendwas machen, sonst sitzt du da irgendwie bald und weißt gar nicht mehr, was zu tun ist. Und dann habe ich gesagt, was kannst du eigentlich? Dann habe ich gedacht, ich kann verkaufen. Ich habe schon mit 6, 7 Jahren habe ich Brötchen verkauft in der Bäckerei. Dann habe ich überlegt, was magst du denn? Und dann habe ich gesagt, ich mag eigentlich nur Bücher. Mhm. Und dann habe ich eins und eins zusammengezählt und daraus kam eine Lehre als Buchhändler.
Waren Sie denn eine Leseratte?
Ja, also ich bin es geworden, sagen wir es mal so. Ich war es von Hause aus nicht. Es gab nicht wahnsinnig viele Bücher bei uns zu Hause. Ich habe mich selbst mit Schundliteratur erzogen, mit Jerry Cotton-Heftchen und so ähnlichem, die ich im Kiosk kaufen konnte. Und ich bin dann sehr schnell, das klingt schon, wenn ich sage, lustig, sehr schnell von Jerry Cotton zu Jean-Paul Sartre gekommen und zu Beckett und ähnlichen, das Leben schlecht ansehenden Autoren.
Und angefangen selbst mit dem Schreiben haben Sie dann mit Kochbüchern, mit welcher Idee? Gibt's ja wie Sand am Meer.
Ja, das erste Kochbuch war tatsächlich, das habe ich mit meinem Freund Edmund Labonté als Herausgeber gemacht. Das bezieht sich auf ein Restaurant hier in Köln, das Le Moissonnier, was wir sehr mochten. Und dann haben wir mit dem Inhaber Vincent Moissonnier gesprochen und ihn gefragt, ob wir nicht ein Kochbuch über seine Küche machen sollten. Und das war eigentlich das erste. Und es war mehr so eine, weil es uns nahe lag, weil ich damit mehr Einblick in die Küche bekam, was mich interessiert hat und so. Das war ein Hobby-Ding. Und dann wurden daraus einige, was ich aber nicht durfte zu der Zeit, weil ich ja in Lohn und Brot und in relativ hoher Position gearbeitet habe. Dann habe ich das unter dem Pseudonym meiner Großmutter, Margarete Lambio, veröffentlicht. Bis dann zu dem Zeitpunkt, dass ich wieder selbst auch unter meinem Namen veröffentlichen konnte, nachdem ich dort aufgehört hatte. Und dann das Kochbuch Satt erschien.
Warum haben Sie aufgehört in der Buchhandlung?
Puh. Ich habe aufgehört, weil es, ist glaube ich relativ einfach und kompliziert gleichzeitig, weil es nicht mehr ging. Ich hatte einen Zusammenbruch, ich war in Urlaub auf Mallorca und habe plötzlich nicht mehr gesehen. Und über dieses nicht mehr sehen konnte ich nicht mehr laufen, der ganze Körper war ohne jede Kraft und das war dann, dann bin ich, als ich zurückkam, habe ich versucht zu arbeiten, das ging fast gar nicht mehr und es wurde dann es endete immer in Panikattacken und es wurde eine richtige Angstgeschichte. Mhm. Und nachdem ich mich da noch ein gutes Jahr, anderthalb Jahre durchgequält hatte, habe ich den Entschluss gefasst.
Also was grundlegend zu ändern in Ihrem Leben? Was haben Sie geändert?
Naja, es ging eigentlich, man muss sagen, als sich diese Tür begann zu schließen, gingen eine ganze Menge andere Türen auf. Unter anderem eben, zunächst mal haben wir aus diesem Verbund mit meinem Freund Edmund Labonté ist ein Verlag entstanden, der relativ viele Kochbücher dann gemacht hat und dann auch noch andere Produkte hergestellt hat. Und auf der anderen Seite ging dann mit Edmund Labonté und Rainer Osnowski die Lit Cologne an den Start, weil ich eben in meiner Funktion als Geschäftsführer deiner Buchhandlung auch die ganzen Lesungen organisiert habe. Und das waren schon wahnsinnig viele und ich hatte halt auch dadurch sehr viele Kontakte, war aber in der Buchhandlung immer gezwungen, sagen wir mal, den merkantilen Aspekt der Lesung mitzudenken. Und das verhinderte sehr vieles, was man aus meiner Sicht hätte machen müssen. Und als ich das damals dem Kollegen Osnowski schilderte, dann sagte der zum Schluss, warum sollen wir das eigentlich nicht machen? Ja, und so kam eins zum anderen. Dann kam ich eine Kochsendung im WDR und dann habe ich angefangen zu schreiben und ja, es war, das Schlechte hatte für mich in meinem Fall sehr, sehr viel Gutes.
Schriftsteller Werner Köhler, er ist vor über 20 Jahren mit Freunden auf die Idee gekommen, in Köln das Literaturfest Lit Cologne zu erfinden. Herr Köhler, was fehlte damals? Wie sollte dieses Literaturfest sein?
Ja, was fehlte war, dass man selbstbewusst über Bücher sprach, sich selbstbewusst zum Leser sein bekannte vielleicht. Das war alles immer, das hatte so eine leicht entschuldigende Note, wenn man sagte, ja, ich gehe zu einer Lesung oder ich lese ja an sich ganz gerne. Was für ein Unsinn. Also ich finde, es gibt ja kaum etwas Besseres, etwas Schöneres, was man tun kann als lesen und sich mit Büchern umgeben. Und das wollten wir das einte uns drei Freunde sozusagen. Mhm. Und das wollten wir halt entsprechend umsetzen und dementsprechend jetzt nicht eine kleine Lesung mal machen, sondern ein großes Festival. Also etwas, was man aus dem Filmbereich, aus dem Musikbereich lange kannte, was es aber in dieser Form für die Literatur nicht gab.
Aber heute ist das ja anders. Es fehlt eigentlich nicht mehr. Bis zur Pandemie gab es unzählige Lese-Events und Festivals. Was macht denn die Lit Cologne noch immer besonders? Also warum ist sie weiterhin erfolgreich?
Also ich darf zunächst mal sagen, dass ich glaube, es gab tatsächlich eine Form der Literaturverbreitung vor und nach der Lit Cologne. Wir haben wirklich da einen Schalter umgelegt und wir haben unfassbar viele ich möchte sagen Nachahmer, das sieht man teilweise an den Namen, die heißen dann Lit Potsdam oder Lit Monschau oder Lit weiß der Teufel was. Mhm. Das ist alles auch okay, aber wir sind da schon sozusagen die Mutter der Idee und ich glaube, wir waren nie selbstgefällig, wir haben nie gesagt, das läuft von alleine, obwohl es seit dem ersten Jahr wirklich sehr, sehr gut angenommen wurde, sondern wir haben uns immer, wir sitzen jedes Jahr im Programmteam da und sagen, so, und wie wollen wir das von letztem Jahr noch toppen? Wie soll das besser werden? Und dann kämpfen wir da wirklich um jede Autorin, um jeden Autor, der uns irgendwie wichtig erscheint und notwendig erscheint, zu diesem Zeitpunkt auf der Lit Cologne aufzutreten. Und wir machen alles dafür, dass sich Publikum, aber eben auch die Autorinnen und Autoren bei uns sehr wohl fühlen.
Und das ist auch in diesem Jahr wieder ein wirklich beeindruckendes Programm, das Sie anbieten. Von heute bis zum 26. März 180 Veranstaltungen mit vielen sehr prominenten Autorinnen und Autoren. Wegen des Kriegs in der Ukraine wird das aktuelle Programm um eine Solidaritätsveranstaltung auch ergänzt. Nein zum Krieg, heute Abend 19.30 Uhr im Theater am Tanzbrunnen in Köln.
Genau.
War das häufiger der Fall, dass die Lit Cologne auf das Weltgeschehen reagiert hat?
Ja, das tut sie eigentlich immer schon, aber zunehmend mehr, möchte ich mal sagen. Wir hatten am Anfang, haben wir gesagt, wir machen vereinzelt politische Veranstaltungen, aber nur ab und an mal. Und mittlerweile ist es doch, muss man sagen, ein fester Bestandteil des Festivals geworden, weil man, wenn man so groß ist und so sehr beachtet wird, auch wie die Lit Cologne, dann hat man auch die Verantwortung, finde ich, da sozusagen für die richtige Seite etwas zu tun. Und insofern war das auch keine, für die Kolleginnen und Kollegen keine Option, jetzt zu verharren und nichts zu machen, obwohl wir noch andere Veranstaltungen im Programm haben werden. Zum Beispiel ist morgen Abend Joschka Fischer da, der ja noch nichts zu diesem Krieg irgendwo gesagt hat. Und das wird natürlich wahnsinnig interessant sein, was er dazu meint.
Das heißt, Sie passen das geplante Programm an die Situation an?
Natürlich nicht in seinem gesamten Umfang, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Bühnen gibt, in denen politische Sachbücher zum Beispiel verhandelt werden, die nicht auf die aktuelle Lage kommen werden. Das ist ja auch sozusagen ein freies Spiel, denn bei uns wird ja nicht nur vorgelesen, das ist auch ein Merkmal, sondern der Lit Cologne, sondern es werden halt viele Gespräche geführt mit den Autorinnen und Autoren. Das ist sogar die Lesung ist eigentlich etwas, was wir ein bisschen runtergefahren haben, weil die Menschen ja selber die Bücher lesen können. Aber sie haben nur ein einziges Mal unter Umständen die Gelegenheit, auf ihre Lieblingsautoren, Lieblingsautorinnen zu treffen, wirklich. Mhm. Und deswegen ist das Gespräch wichtig. Und in diesen Gesprächen ist ja alles möglich und alles denkbar.
Um wen haben Sie selbst in all den Jahren am meisten gekämpft? Was war Ihr größter Fisch?
Mein größter Fisch ist der nie angebissen hat.
Nämlich?
John Updike.
Haben Sie nicht geschafft?
Nein, aber ich habe von ihm persönlich auf seiner Schreibmaschine getippt, mit seiner Heimatadresse einen Brief, weil ich hatte ihm angeboten, ich würde aufgrund meiner Flugangst, würde ich trotzdem nach New York fliegen, nur für ihn. Und auf dem Rückweg würden wir dann zusammen über den Atlantik schwimmen. Und dann hat er mir zurückgeschrieben, er sei sicher, wir würden es kaum bis zur Statue of Liberty schaffen. Und er müsste Stony Hearted absagen. Die habe ich dann gerahmt, diese Absage. Aber man muss oben angreifen, um eventuell mal eine Chance zu haben. Und es hat in vielen Fällen ja auch geklappt.
Werner Köhler hat also Kochbücher geschrieben und dann ging es los mit den Romanen. Cookies war der erste, darauf folgte Cookies Reise, ein Fortsetzungsroman sozusagen. Und überhaupt, Herr Köhler, scheinen Sie es zu mögen, Geschichten immer weiter zu erzählen. Woran liegt das? Können Sie sich schlecht trennen von Ihren Figuren?
Das liegt an der magischen Zahl 3, glaube ich. Ich mag Trilogien. Kann ich mich schlecht trennen? Ich kann mich ganz sicher schlecht trennen, aber nicht jetzt in diesem literarischen Sinne, sondern ich finde einfach manchmal es schön, wieder auf Dinge zurückzukommen. Wenn man so will, ist ja die dritte Quelle, also jetzt der neue Roman, auch eine Art geistige Fortsetzung von 3 Tagen im Paradies.
Warum?
Weil es in beiden Fällen um die Fiktionalität unseres Gehirns letztlich geht, also um das, was wir glauben ja immer, wenn wir uns erinnern, das sei sozusagen 100% richtig. Ich habe da eben schon mal kurz drauf hingedeutet. Das ist aber, wenn Sie es in der eigenen Familie mal durchspielen, dann erinnert man sich an bestimmte Ereignisse, die lange zurückliegen, erinnern sich Geschwister, Eltern komplett unterschiedlich. Aber jeder beharrt auf seiner Meinung. Und da gibt es Sachen, die sind absurd, geradezu divergierend. Und das finde ich halt sehr, sehr spannend und das finde ich halt überraschend, dass wir uns selber so sehr in uns selbst täuschen können.
Mhm. Sie haben ja auch viele Krimis geschrieben. Eine Krimireihe spielt in Italien mit dem Hauptkommissar Crinelli. Italien-Kennerinnen waren begeistert davon. Eine andere haben Sie geschrieben, eine andere Serie unter dem Pseudonym Jan Sola. Das sind Krimis, die spielen in Südfrankreich an der Côte Vermeille am Mittelmeer. Was verbindet Sie mit dieser Gegend, die ja eine große Rolle spielt in den Büchern? Die Küche natürlich auch.
Mit der Côte Vermeille verbindet mich, dass ich sehr, also wir hatten lange Jahre da so ein kleines Domizil. Und haben dort viele Freunde und es ist eine wunderschöne Ecke von Frankreich und vom Mittelmeer, die man irgendwie ein bisschen vergessen hat. Und zwar stammt das noch aus der Zeit, als Franco in Spanien seine Diktatur aufrechterhielt. Da haben die Franzosen sozusagen eine Art von Distanz im eigenen Land gehalten und haben dort keine wichtigen Industrien angesiedelt oder sonst etwas. Und da wurde dieser Zipfel, sagen wir mal, von Perpignan bis zur spanischen Grenze, der wurde komplett vergessen. Und der ist bis heute, finden Sie dort noch so eine Art von Mittelmeer-Feeling, wie man es so in den 50er, 60er Jahren hatte. Und auch die Preise sind im Vergleich zur Côte d'Azur völlig normal. Und das ist und es ist ein wunderschönes Stück Land, weil es sozusagen das Meer hat und sofort, wenn man sich umdreht, muss man steigen, weil es dann in die Pyrenäen hineingeht. Und ja.
Und eben eine prima Schreibkulisse.
Ja.
Krimis, Romane, Kochbücher. Wie unterscheidet sich das Schreiben?
Kochbücher lasse ich mal. Das ist
vorbei.
Nein, ich bin gerade an Fortsetzung, ich kann mich nicht trennen, vom Sattkochbuch. Da ist aber eher der Treiber war mein Freund Detlef Kellermann, der Maler, der auch im ersten Band die wunderbaren Illustrationen gemacht hat. Und der hat gesagt, wir müssen mal weitermachen. Und dann hat er mich ewig lange bekniet und da sitzen wir jetzt gerade dran, dass wir dieses Jahr noch kommen. Aber zwischen Krimi und der Literatur, also zwischen Genre und Literatur, ist eigentlich so, dass ich habe mich für den Krimi immer entschieden, wenn es um eine tatsächlich explizit soziale Frage geht. Also um Obdachlosigkeit, um Kinderpornografie, um die Mafia und was auch immer. Das ist, glaube ich, dort gut aufgehoben. Die Art und Weise, wie man schreibt, ist vor allen Dingen natürlich auch noch mal etwas ganz anderes. Weil beim Krimi muss ich sozusagen mir vorher so ein Gerüst bauen. Ich muss wissen, wann, wer, wie zu Schaden kommt, sozusagen. damit man, also die Spannungsvergabe spielt eine große Rolle, die Dramaturgie spielt eine große Rolle. Beim Roman lese ich vorher extrem viel, ich informiere mich extrem viel, dann kommt das alles weg. Und dann schaue ich, was sozusagen sich in den Verästelungen meines Gehirns festgesetzt hat und schreibe von dort aus und werde quasi mit jeder Seite überrascht. Wenn ich einen Krimi schreibe, werde ich nicht mehr überrascht. Das habe ich vorher erledigt. Mhm. Aber bei Romanen weiß ich tatsächlich nicht, ich wusste nicht, dass Harald Stehn hier in der dritten Quelle einen Hund an die Seite bekommt, über den wir vorhin gesprochen haben. Ich wusste nicht, wie es enden wird. Ich habe den Titel, die dritte Quelle, auch erst ganz kurz zum Schluss sozusagen dem Text entnommen.
Also das ist an sich treiben lassen.
Ja, es ist an sich treiben lassen auf einer Basis. Sie müssen sich vielleicht so vorstellen, als wäre ich tatsächlich gereist, als wäre ich einmal auf den Galapagos-Inseln gewesen und habe Eindrücke davon. Und Jahre später verarbeite ich diese Eindrücke. So verschafft man sich sozusagen die Reise im Kopf vorher durch Informationen und schaut dann, was das Gehirn damit macht. Das ist so eine Art von, ja, auch von Experiment und es passt auch wieder zur Fiktionalität des Gehirns.
Harald Stehn heißt also der Protagonist in Werner Köhlers neuem Roman Die dritte Quelle. Die Entscheidung für so einen Namen, die muss ja auch erstmal fallen. Und jetzt habe ich beim Stöbern auf Ihrer Homepage, Herr Köhler, in den Kommentaren zu Ihren Krimis ein begeistertes Zitat eines Lesers gefunden, nämlich von Uwe Stehn, Polizeihauptkommissar im Kölner Polizeipräsidium. Haben Sie ihm den Namen geklaut?
Jetzt haben Sie mich wirklich, jetzt haben Sie mich wirklich erwischt, aber nicht, indem ich ihn geklaut habe, sondern nein, der Name ist mir so, der ist mir eher zugefallen, aber Das stimmt natürlich. Ich kenne Uwe Steen, der mir bei den Krimis teilweise geholfen hat, weil er, wie gesagt, Polizist ist und der hat immer mal auf Glaubwürdigkeit das Ganze abgeprüft. Vielleicht ist das auch ein Teil dieser Fiktionalität. Da hat sich irgendwas verfangen im Kopf. Aber das hatte ich tatsächlich jetzt bis zu dieser Sekunde nicht.
Auf dem Schirm.
Die Verbindung hatte ich nicht, nein.
Aber gibt es denn andere Fälle in Ihren Büchern, also wo Sie Namen wählen, die auf bestimmte Personen zurückgehen?
Ja, in den es gibt ja eben diese andere Krimi-Reihe, Crinelli-Krimis. Da heißt der Kommissar Jérôme Crinelli. Und Crinelli ist jemand, ein ganz, ganz toller Mensch, ein Freund von mir inzwischen, ein Franzose, den ich mal in ganz jungen Jahren in Thailand kennengelernt habe. Und die Freundschaft hat sich bis heute erhalten. Und das ist so ein wunderbar durch und durch positiver Mensch mit ganz, ganz viel Kraft und Aura. Und den mochte ich gerne dafür nehmen.
Die Geschichten hinter den Geschichten sind das. Die dritte Quelle, der Roman von Werner Köhler, ist wie gesagt bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Am 24. März stellt er ihn auf der Lit Cologne vor. Vorher hat er es bei uns getan. Schön, dass Sie heute da waren, Herr Köhler, und ich danke fürs Gespräch.
Ich danke vielmals.